Flaschenkinder, der Podcast.
Willkommen zu Folge 230 von Flaschenkinder, der Podcast. Warum schüttelst du schon wieder den Kopf? Was habe ich denn schon wieder falsch gesagt? Oder bin ich zu laut in deinem Ohr?
Ich überlege immer. Das sind ja, also du kannst ja irgendwelche Zahlen sagen. Ja. Das ist ja mittlerweile, seit 3 Jahren ist der Wurm drin. Also sind wir ganz ehrlich, ne?
Ja. Könnte ich jetzt was Blödes sagen zum Thema, ist der Wurm drin? Sage ich jetzt aber nicht, weil ich habe ja ein bisschen NIVO, ne?
Ja. Soll ich dir was sagen?
Ja,
du würdest
unbedingt.
Ich bin total entspannt, ne? Und du würdest es jetzt gerade total hassen in meiner Wohnung. Ich sag dir, wie es ist, weil ich habe ein Räucherstäbchen an.
Boah.
Und ich bin hier total im Meditationsflow und total im Zen und so.
Komm mir direkt die Kotze hoch, wirklich.
Ich habe das Gefühl, als wäre ich gerade im Indienurlaub. Ja, ich sag dir, es ist einfach toll.
Es ist traurig, wenn du nicht mal dir einen Indienurlaub leisten kannst und dir das zu Hause machen musst, die Scheiße. Ganz ehrlich, also Menschen, die Räucherstäbchen bei sich zu Hause anzünden, das ist für mich, also die haben komplett die Kontrolle über ihr Leben verloren. Und das dachte ich mir diese Woche wieder, es gibt so gewisse Kategorien von Menschen, also wenn ich mit diesen Menschen ein Date hätte und ich komme nach Hause und sehe das oder rieche das, wie in dem Fall jetzt mit den Räucherstäbchen, da würde ich wirklich die Beine in die Hand nehmen und davonlaufen. Weil jetzt habe ich gesehen, aber so schnell es geht. Das habe ich mir diese Woche nämlich wieder gedacht, weil da habe ich eine Werbung gesehen bei McDonald's, gibt es jetzt wieder diese bunten Gläser. Und kennst du so Menschen, die diese Gläser sammeln? Und da ist es genauso. Wenn ich zu einem Typen nach Hause komme, mit dem ich ein Date hätte, und da sage ich, darf ich mir ein Glas Wasser nehmen? Sage ich, ja, nimm dir eins aus dem Schrank. Dann mache ich den Schrank auf, guck da rein und da steht da eine Sammlung von diesen Coca-Cola-Gläsern von Macca's. Ey, ganz ehrlich, da bin ich raus. Das ist für mich eine Red Flag. Das ist wie Räucherstäbchen. Ganz ehrlich. Nee, das mag ich nicht.
Okay, sollen wir, bevor ich jetzt weiterquatsche, weil ich bin total im Flow, wir haben ja noch gar nicht richtig gestartet mit dem Podcast, sollen wir damit mal loslegen?
Nee, wir haben ja schon losgelegt.
Also wir haben...
So, du wolltest, dass ich jetzt die Signation spiele.
Ja.
Hast du gerade geschlafen? Die habe ich ja schon gespielt.
Also ich wollte nämlich erzählen, bei mir, wenn du das, also wenn du meinen Glasschrank aufmachst, ich meine, okay, es ist komplett übertrieben, was ich an Gläsern habe, ja, aber es ist ja auch egal. Ich habe aber dazu noch den Spleen, dass ich aus Bars immer Gläser mitnehme im Sommer. Ich stehe dann draußen rauchen, dann wird auf einmal entschieden, wir gehen und dann ist mir das zu blöd reinzugehen. Also ich habe jetzt aus jeder Bar in Köln ein Glas, mindestens ein Glas bei mir.
Das ist kein Spleenkeller, das ist ein pathologisches Krankheitsbild und das nennt sich Kleptomanie. Da gibt es eine Therapie auch dafür.
Ja? Naja, das sagst du mir oder was? Wollen wir mal mit deinen Themen hier anfangen, oder?
Es geht jetzt nicht um mich, Aber
was ist diese Woche passiert oder sagen wir die letzten 2 Wochen?
Ja,
ich meine,
was
wir haben
ist passiert?
Ja ewig lang nicht mehr
das ist
gehört.
Krass, ne? Warum eigentlich? Ach so, ich war in Athen. Hast du das mitbekommen? Ganz Athen ist jetzt in einer orangenen Sahara-Wolke versunken. Mhm. Ich habe gestern
Seitdem
ich weg bin, ne? Ich bin so schnell abgehauen, dass ich eine Wolke hinterlassen habe. Aber du musst dir das mal angucken. Ich habe mir gestern einen TikTok angeguckt. Das ist wirklich wie ein Filter, ein komplett oranger Schleier über ganz Athen. Du siehst nur orange. Und dachte ich so, krass eigentlich, ne? Gutes
Timing.
Das kommt
alles zu uns rüber, sage ich dir. Das wird in 2 Wochen bei uns sein. Ich sag dir, wie es ist.
Dann soll es so sein, ne? Aber jetzt ist es mal bei den Griechen. Ich da war in Athen, also jetzt eigentlich dachte ich mir, gutes Timing. Ich hätte es auch beschissen erwischen können, weil als ich da letzte Woche war, habe ich mir gedacht, so, jetzt setze ich mich dann schön in die Straßenbahn, weil da gibt's so eine Tram, die fährt die ganzen Strände ab. Und habe ich mir gedacht, so, das ist doch gut, da setze ich mich in die Tram und dann fahre ich da los. Und dann bin ich aber drauf gekommen, nee, morgen, das kannst du dir mal schön abschminken. Denn an dem Tag, an dem ich das machen wollte, haben die Metro, die Straßenbahn, die Taxifahrer und die Busse gestreikt. Da dachte ich mir so, wow, geil. Lucky Shot, ganz ehrlich.
Da hättest du dir mal so einen Rikscha-Fahrer mieten können, weißt du? Also, das hättest du mal machen können.
Ein Esel hätte ich mir nehmen können, aber wahrscheinlich, bis ich da angekommen wäre, wären die U-Bahn auch wieder gefahren.
Ich liebe das ja. Also Griechenland, müsst ihr ja wissen, das ist ja unser Herzensland. Da geht ja die Sonne auf. Wenn wir Abstand vom Leben brauchen, reichen bei mir alleine schon 3 Tage Griechenland und ich bin wieder ein neuer Mensch. Ne? Es ist, wie es ist.
Aber du könntest es ja wie mit deinem Indienurlaub machen. Anstatt, dass du nach Griechenland fährst, stellst du dir einfach so eine Schüssel mit Feta auf. Das riecht auch griechisch.
Also, was ich jetzt praktisch mache als Belohnung oder als, weiß ich nicht, damit meine Fernweh aufhört, ich gehe jetzt diesen Samstag, also praktisch, ihr hört den Podcast am Sonntag, ich war gestern auf dem Lieblich- und Trocken-Festival in der Halle Tor 2 und da gibt es eine griechische Ecke. Oder gab es eine griechische Ecke? Und da wird Live-Musik gespielt und griechische Weine und griechische Naturweine und hübsche Männer. Und da wird es richtig abgehen, sage ich dir. Da hole ich mir ein bisschen Griechenland nach Köln. Mhm.
Das ist schön. Das finde ich gut.
Weißt du, dass wir mal die Möglichkeit gehabt haben, vor sehr langer Zeit, als wir anfingen mit dem Podcast, bei diesem Lieblich- und Trocken-Festival unseren Podcast aufzunehmen?
Weiß ich noch, ja. Ich glaube, da haben wir abgesagt, haben wir gesagt, nee, das ist ein zu kleiner Fisch für uns. Da erstens mal kommt zu wenig dabei rum. Wir können nicht, wir sind ja auch kein karitativer Verein und ich meine, so viel Pro-Bono-Veranstaltungen können wir einfach nicht machen. Es geht einfach nicht. Ja. Und dann haben wir gesagt, nee, machen wir nicht. Und jetzt sind wir aber auf den Boden der Tatsachen angekommen und würden uns freuen, wenn sie uns wieder fragen.
Ich check da mal was am Samstag.
Check da mal was, bitte. Nee, aber was mich so ein bisschen abgefuckt hat, dieses Mal, als ich in Griechenland war, ich bin ja so ein Gewohnheitstier, ne? Und seit Jahren ist es immer so, wenn ich in Griechenland am Flughafen bin, dann kaufe ich mir immer Tonnen von Chores Duschgels. Mhm. Und das seit Jahren oder Jahrzehnten, ich weiß es gar nicht, gibt es am Flughafen dieses Angebot, zwei zum Preis von einem, ne? Ja. Immer so ein Chores Duschgel Doppelpack. Ja. So, und das hat es jetzt nicht gegeben und ich war wirklich, dachte so, wollt ihr mich eigentlich alle komplett verarschen? Wollt ihr echt, dass ich nicht mehr nach Griechenland reise? Wollt ihr mich so dermaßen verärgern?
Naja, nee, Alexandre, ich bin ja dieses Jahr eine sehr, sehr lange Zeit dort und du bist auch nochmal dort. Also an den kleinen Flughäfen gibt es und wir können in dem Fall auch Werbung für Chores machen, weil die haben hier keine eigenen Läden und in Griechenland kriegst du es am besten eigentlich auch in Apotheken, weil das ist ein Naturprodukt, muss man dazu sagen.
Also bei uns kriegst du es bei Müller, aber
echt? Ne, also ja. In Deutschland nicht. Und man muss dazu sagen, die Düfte, die es in Griechenland gibt, also die haben auch Parfums, die gibt es in Deutschland überhaupt nicht und auch nicht im Internet erhältlich. Das heißt, immer wenn Freunde von mir da sind, dann nerv ich sie komplett, weil ich habe so einen Duft, der nennt sich Sikinos und da geht es so um eine verruchte Femme Fatale, so beschreiben sie den Duft.
Ja. Oh, das bist du oder was?
Das bin ich, ja.
Okay, wow.
Ja.
Okay, geil. Ja. Die verruchte Femme Fatale, die komplett, die kompletten Klamotten und die Haare nach Räucherstäbchen stinken. Geil. Sehr verrucht. Ja. Eine verruchte indische Femme Fatale. Verrauchte, du bist eine verrauchte. Du bist eine verrauchte Femme Fatale. Das ist jetzt neu, das ist jetzt der neue Duft.
Ja, ich muss dir auch sagen, ich habe diese Woche ein paar neue Düfte ausprobiert, ne? Und ich sag dir, es gibt zwei Düfte, einmal Black Afghano, ja, der ist unfassbar krass, weil der
kenne ich nur aus Holland, Black Afghano.
Genau, und so riecht der auch, der hat was von Haschisch. Und dann gibt es 40 Knots und der hat total verraucht, also ist auch rauchige Noten. Und ich muss dir sagen, ich werde so krass auf diese Düfte angesprochen, im positiven Sinne, weil ich glaube, die sind aphrodisierend für Männer. Ich glaube, da ist irgendwas los, wenn du das aufträgst.
Aber du riechst doch auch so immer verraucht, da brauchst du doch nicht so einen
ja,
Duft.
Ja, aber also das Black Afghano, ich sag's dir, ne, also da geht bei den Männern, glaube ich, da gehen einige Alarmglöckchen an, so.
Okay. Ja. Heute war's lustig, weil wir haben ja immer, für alle, die das nicht wissen, wir besprechen ja immer kurz vor dem Podcast, welche Kategorien wir machen. Also wir haben ja mehrere Kategorien. Zum Beispiel haben wir den Hate-Moment der Woche, wo wir sagen, was uns die Woche so richtig abgefuckt hat. Dann haben wir den Bagger der Woche. Kommt bei uns sehr selten vor, weil wir einfach nicht angebaggert werden in letzter Zeit oder in den letzten Jahren. Mhm. Und dann haben wir den Inspiration Moment. Ich habe heute, habe ich zu dir gesagt, komm, lass uns doch einen Inspiration Moment machen. Und dein Zitat war dazu, sorry, aber im Moment inspiriert mich nichts, außer ich selbst. Wow. Ach, die auch so, wow.
Ja, es ist einfach so. Also ich ziehe all meine Inspiration derzeit aus mir selbst. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwer von außen kommt und mich großartig zu irgendwas inspiriert. Alle, die mich runterdrücken, habe ich eh aus meinem Leben gecancelt. Dementsprechend, ich bin meine eigene Quelle des Glücks, ja.
Und das ist schön.
Muss man ja auch erstmal checken, dass, was man niemand anderen braucht, außer sich selbst, ja.
Es hat ja auch mit Selbstliebe zu tun, ne? Man sagt ja auch immer, wenn du dich selbst nicht liebst, wie sollst du da jemanden anderen lieben?
Ja, und dadurch, dass ich mich selbst inspiriere, inspiriere ich natürlich auch ganz viele andere Leute. Ne?
Aber wenn es nach dieser Theorie ginge, müsste ich mich ja eigentlich ganz hart hassen, weil ich ja ungefähr 90% der Menschheit hasse. Und da müsste ich, oder ist es nur in die eine Richtung? Das kann natürlich auch sein.
Es geht erstmal primär um dich und du hast dich selber ja nicht. Das ist ja nicht das Thema, ne? Also daher musst du dir keine Sorgen machen, ja? Mhm. Ne? Verstehst du?
Verstehe ich. Gut, apropos Thema Kategorien und Selbstliebe, kommen wir doch zur ersten Kategorie dieses wunderbaren Podcasts seit 230 Folgen. Immer ein Fixstarter, ein fixer Stern am Himmel des Flaschenkinder-Podcasts, nämlich der Burner der Woche. Da freue ich mich ganz besonders drauf heute.
Der Burner der Woche.
Burner kommt, was? Was ist denn? Redst du mir jetzt rein oder was? Ja. Es ist so ungewohnt, dass der Burner mal von mir kommt. Ne?
Ja, Wahnsinn. Ich war völlig verwirrt. Ich dachte, oh Gott, habe ich nichts vorbereitet. Aber der kommt heute vom Alex.
Na, was wird das denn wohl? Lecker.
So, mein Burner der Woche kommt diese Woche aus dem Burgenland im schönen Österreich, da wo ich auch lebe. Und da habe ich eine spannende Neuentdeckung gemacht. Es ist ja gar nicht so leicht, dass man noch neuen geilen Scheiß entdeckt. Aber ich habe eine Entdeckung gemacht, nämlich Katrin Lautner, eine junge Winzerin, die ein paar Weinberge in Neckenmarkt, also im Mittelburgenland und nahe dem Neusiedlersee in Jois bewirtschaftet, hat auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, einerseits im Burgenland, aber auch international, und sie macht extrem nice Weine, die eine super Frische haben und bei denen ganz klar das Terroir im Mittelpunkt steht, also auch der Boden, dieses Klima und quasi die Gegend, wo der Wein wächst. Benannt sind die Weine lustigerweise nach Wildblumen, wie dieser hier, den ich heute mitgebracht habe, nämlich Milde Malve, ist gemacht aus Blaufränkisch, lieben wir ja, Blaufränkisch aus dem Burgenland. Der Wein ist völlig unfiltriert, kommt ins große Eichenfass, ins Gebrauchte, hat eine Saftigkeit, hat eine Frische und trotzdem bringt er so eine gewisse Eleganz mit. Also der perfekte Wein für Leute, die nicht so auf diese schweren Tanninbomben stehen, aber trotzdem Lust auf was Besonderes haben, das nicht so belanglos ist. Mit knackigen 12% finde ich der perfekte Wein zum Trinken. Einfach so oder auch zu geil gewürztem Essen, also perfekt passt er zu Barbecue, also geile Spare Ribs im Sommer vom Griller oder auch zu einem Gyros, macht der Wein, weil wir gerade bei Griechenland waren, extrem viel Spaß. In Österreich bekommt ihr den Wein bei Vinifero, in Deutschland online bei 8 Green Bottles und ich kann euch echt sagen, für alle Leute, die jetzt nicht so die großen Rotweinfans sind, holt euch den, weil ich finde, das ist wirklich mal wieder so ein Rotwein, wo man sagt, der ist jetzt nicht dieses, weißt du, dieser alte weiße Männer-Rotwein. Jetzt nehme ich mir mal eine Flasche Rotwein und eine Zigarre und setze mich vor den Kamin. Sondern das ist wirklich, finde ich, so ein geiler, trinkfreudiger Rotwein. Wilde Malve. Ey, das ist ein Zungenbrecher. Aber ganz ehrlich, Milde Malve oder Wilde Malve. 2021 von Katrin Lautner aus dem Burgenland. Meine Empfehlung.
Ja, hört sich gut an. Was ich eher so interessant finde, dass du sagst, es ist so, es ist sehr aufs Terroir bezogen oder du schmeckst das Terroir sehr raus. Das hast du ja bei Naturwein normalerweise nicht so. Also wir kommen ja langsam dahin, dass wir uns da weiterentwickeln und dass wir sagen, okay, wo merken wir jetzt die Unterschiede bezogen auf die Lage und auf den Stein, auf dem er wächst, auf den Boden, auf dem er wächst. Aber cool, wenn man das da rausschmeckt, dann gönne ich mir das mal, ne?
Würde ich sagen. Die Frage ist ja immer, wie viel lässt der Winzer, die Winzerin auch zu, ne? Also, wenn man sagt, okay, muss der jetzt wirklich schmecken wie ein grüner Veltliner, braucht der jetzt das Pfefferl oder sage ich, ich lasse den Wein mal, ich lasse den einfach so werden, wie er ist und lasse den sich selbst entfalten. Und deswegen bin ich ja eher davon ein Fan, weil dieses Uniforme ist nicht so meins. Ich finde es viel geiler, wenn es halt wirklich so speziell, man sagt, ach geil, das ist der Veltliner von dem Winzer oder der Winzerin von der Lage. Und das finde ich irgendwie gut. Ja.
Ich war jetzt vor ein paar Wochen bei unseren Freunden von Korkenkonzept und da wurde ich richtig, richtig aufs Korn genommen. Ne? Da durfte ich Sachen nach einem super stressigen Tag, der einzig warme Tag in Köln, da waren es 26 Grad, ich musste den ganzen Tag arbeiten, bin völlig fertig da angekommen und dann konnte ich nicht sagen, hier, ich nehme jetzt erstmal ein Vino zum Reinkommen, sondern wurde ich direkt mit einer Blindverkostung überrascht. Ja? Und ich sagte Folgendes, ich habe auf ganzer Linie verkackt, ja. Also, wenn dir jemand sagt, du hast einen österreichischen Wein und du hast dann nur Cabernet Franc und französische Rebsorten da drin, da guckst du aber auch erstmal blöd aus der Wäsche, Alexandre, sag ich dir, ne? Und da war ich wieder an einem Punkt, vor 10 Jahren hätte ich mich geschämt und gedacht, das liegt an mir und jetzt denke ich mir so, nee, ganz ehrlich, ich habe auch Fehler. Ich bin auch nicht immer perfekt, ja.
Aber das ist ja das, weißt du, weil das bei Korkenkonzept ist es ja auch so, dass die auch sehr spezielle Weine haben. Und
manchmal, ja.
Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel jetzt hier so einen klassischen, keine Ahnung, Hirzberger Grünveltliner aus der Wachau nimmst oder ein, I don't know, Dr. Losen Riesling, dann erkennst du das schon.
Ja, ich meine, das wollen sie ja auch, dass du das erkennst in dem Moment. Ja,
genau.
Sie wollen ja gar nicht, dass genau. du da irgendwie, ja, ja.
Richtig.
Das wäre für die Art Winzer total schrecklich. So, jetzt wollen wir uns aber nicht zu sehr in Deep Talk, ne, weil wir
jetzt
haben
schon
wieder
zu speziell
50% jetzt. Der Hörerinnen haben wir schon wieder verloren.
Genau,
in diesem
4
Moment.
Sind schon weg. Richtig.
Ja, so, was haben wir denn noch so heute zu besprechen?
Was haben wir denn heute noch zu besprechen? Ja, sag du mal.
Nee,
du bist ja heute ein Quell der Freude.
Ich wollte nur von ein paar Neueröffnungen in Köln erzählen. Ne? Hm. Es gibt in Köln ein paar Neueröffnungen, die auch naturweit, also das ist für mich das Verrückteste überhaupt. Es hat eine neue Pizzakette aufgemacht am Heumarkt. Vermerke ich, ich muss jetzt keine öffentliche Werbung machen, aber ich kann den Link in die Shownotes schreiben. Und ich war völlig verwundert, weil ich habe dann auf die Weinkarte geguckt und da gibt es Naturweine und da gibt es den Preisinger und vor allen Dingen auch einen Blaufränkisch vom Preisinger. Und ich sag dir, das zischt ja so geil, neapolitanische Pizza mit einem Blaufränkisch vom Preisinger. Da kannst du mich auch egal wo hinsetzen auf der Welt. In dem Moment bin ich einfach glücklich, wenn ich die Mischung habe.
Aber
also,
auch Pusta Libre und
ja,
Pizza.
Ja,
ja, matcht
ja.
Auch super vom
ja,
Preisinger.
Ja. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich unfassbar verwundert, haben sich, glaube ich, auch einige in meiner Timeline gewundert, warum ich diese Pizzeria, die eine Kette ist, jetzt promote. Aber genau aus dem Grund. Glaubst du nicht, sitzt dann da, wenn jetzt auch noch die Sonne scheint, dann ist das für mich La Dolce Vita in Köln. So.
So, sprach Verena und saß bei Vapiano. Geil, liebe ich.
Mhm. Ja, wollte okay. ich immer erzählt haben, ne?
Schön. Ich war die Woche in einem Wellnesshotel.
Ah.
Mhm. Und ich muss sagen, ich habe auch wieder eine wirklich Begegnung der dritten Art gemacht. Also es war wirklich krass. Ich bin da nichts ahnt mit meinem Geschäftspartner. Eigentlich waren wir da auf Klausur und haben gesagt, ach komm, am Nachmittag machen wir mal ein bisschen Pause, gehen wir mal schön in die Sauna. Mhm. Und ich, es ungelogen, in dieser Sauna saßen 50 Menschen, 50, ich sag mal, mit 40er und mit 50er Deutsche von der deutschen Firma, ich sage jetzt nicht welche Firma, eine sehr große Firma, die da einen Firmenausflug hatte und die hatten eine Boombox mit in der Sauna und haben Highway to Hell gegrölt von AC/DC und draußen vor der Sauna stand ein Bierfass. Und haben die zuerst draußen Bier gesoffen und dann in der Sauna haben die gesungen und mitgeklatscht und dann haben die uns so ganz wirklich abfällig angeguckt, weil wir halt nicht mitgegrölt und mitgeklatscht haben. Und ich dachte so, Wahnsinn. Das ist wirklich, das ist so hier versteckte Kameras. Meint ihr doch gerade nicht ernst, was hier gerade passiert? Wirklich.
Also unangenehm. Also ich weiß genau, was für Typen Menschen es sind.
Ja.
Ich wundere mich nur, weil in Deutschland ist ja das Saunaverhalten nochmal was völlig anderes als bei euch in Österreich. Eigentlich ist es ja ruhig und ich meine, du redest von einem Wellness-Hotel, die waren da ja nicht alleine und haben das exklusiv gemietet. Und ich kenne so Veranstaltungen eigentlich immer nur aus Finnland, wo Sauna auf einer ganz anderen Ebene betrieben wird. Und auch in der Sauna gesoffen wird und in der Sauna Musik gespielt wird und so. Aber da mietet man sich dann auch diese kleinen Saunahäuschen an so kleinen Seen für so Firmen-Events alleine. Und ich finde das unfassbar, ja, kein gutes Verhalten, um ehrlich zu sein.
Ich fand es ganz schlimm. Es war so ein bisschen, also als ob du in der Episode von Stromberg wärst, ne? Ja. Wenn die Kapitolversicherung irgendwie Betriebsausflug hat. Also ganz schlimme Typen, ne? Die zu Hause gar nichts zu sagen haben und Socken im Bett tragen. Also so richtige, weißt du, so, also so Deutsche, die halt bei uns in Urlaub kommen und um 7 Uhr morgens die Liege reservieren mit dem Handtuch, solche waren das, weißt du? Mhm. Weil ich denke mir immer, ich bin ja in so einer Bubble, ich liebe ja alle Deutschen und dann denke ich mir wieder, warum sind die bei uns irgendwie oft so unbeliebt, die Deutschen? Und dann dann habe ich jetzt wieder dieses Bild vor Augen und denke mir, ach, das, die meinen halt die Menschen, ne? Nicht die, die Deutschen, die ich kenne, die aus einer Stadt kommen, die irgendwie, ja, so wie du sind oder halt unser Freundeskreis in Deutschland, sondern das sind halt die Typen, ne? Das sind die Typen, die halt so ganz schlechte Männerwitze machen in der Sauna und dann nach Hause gehen und dann so ganz kleinlaut sind, wenn ihre Frau sagt, hast du den Mischen runtergebracht? Und das ist so, also, eklig, wirklich eklig.
Ja. Ich habe auch letztens wieder, ich war letztes Wochenende in Bielefeld bei einem Kommiliton von mir, den du auch sehr gut kennst. Und der hat aber manchmal auch so Situationen, wo er gerne so alte weiße Männerwitze macht. Und der Witz ging so, ich sag ihn dir jetzt, weil du weißt ja, ich hasse sowas. Also zwei Menschen sind bei einem Date und er sagt, ja, ich bin Radiologe. Und sie sagt, bei welchem Sender denn? Ja. So war mein Wochenende.
Wow.
Oder?
Wow.
Das
ist so schlimm. Das ist wirklich so schlimm. Das war wie, als ich bei der Zeitung gearbeitet habe, hat eine neue Kollegin begonnen und hat gesagt, ja, ich stelle mich kurz vor, ich bin die neue Grafikerin. Und hat mein Kollege gesagt, ja, was für ein Zufall für ein Guter, dass ich Graf bin. Oh Gott, da dachte ich auch so.
Oh Gott. Ja, das wird heute ja alles nicht mehr gehen.
Wird heute
das
nicht mehr gehen.
Heute wäre sofort.
Wär direkt bei der Gleichbehandlungsbeauftragten und hier Genderbeauftragten und wird gleich direkt eine Beschwerde einlegen gegen den Kollegen.
Ja, ich wäre direkt beim Betriebsrat.
So.
Ja, schön. Nee.
Ja. Wollen wir zu unserer nächsten Rubrik kommen?
Ja, gerne.
Das Geständnis der Woche.
Mein Geständnis diese Woche ist wahrscheinlich nichts, was andere nicht auch haben, aber ich wollte es mal mit dir thematisieren. Und zwar, dass Männer eine ganz besondere Wirkung auf mich haben, wenn ich sie in ihrem Arbeitsumfeld sehe. Also da kann für mich ein Mann vielleicht nicht mehr so on number one stehen. Und wenn ich dann den sehe, wie er in seinem Job performt und wie er da sich so, also so reingrätscht und wie er dann da irgendwie Feuer und Flamme ist für das, was er tut und irgendwie ein Spezialist auf einem Gebiet, dann kriege ich sofort sowas, so ein Jagdinstinkt, dann denke ich mir sofort, boah, was für ein Typ. Und da denke ich mir so, verrückt, wie mein Gehirn tickt, oder?
Also, ja, verrückt trifft's. Mhm.
Ja, aber, also ich weiß nicht, kennst du das nicht auch? Also wenn du jetzt.
Ich kenne das tatsächlich nur von Musikern, also wenn die auf der Bühne stehen, und von Menschen, die Berufe haben, in denen sie Uniformen oder so Arbeitskleidung tragen müssen.
Ah ja.
Also zum Beispiel, wenn ich einen Typen gut fand und der war zum Beispiel Arzt und ich habe den dann im Arztkittel gesehen, da dachte ich so, Gott, du kannst alles mit mir machen, was du willst, untersuch mich bitte in allen Körperöffnungen, so.
Also ich habe das ganz krass natürlich bei Leuten bei mir aus der Medienbranche, weil das ist nochmal ein ganz krasser Unterschied, wie die oft privat sind und dann in ihrem Job. Aber ich habe das natürlich, und das wissen wir alle, ich habe ja einen Hang zum Personal, ich habe das natürlich extremst in der Gastronomie.
Nee, da also, habe ich es gar nicht, lustigerweise.
Also wenn ich da sehe, wie jemand mit Leidenschaft sein, weiß ich nicht, kocht oder Cocktails mixt oder ein ganz toller Sommelier ist oder wie auch immer, oder ganz besonders freundlich zu Gästen oder einen Charme hat, so dann das kickt bei mir sofort rein. Also ja. Also solltet ihr bisher nicht so meine Aufmerksamkeit bekommen haben, dann ladet mich doch einfach mal irgendwo in ein, wo ihr arbeitet.
Aber wenn das jetzt so ein Programmierer ist zum Beispiel und du
Hatte ich auch schon.
Daneben und dann guckst du dazu, wie der da seine HTTPS-Dinger oder wie heißt das, ja, eingibt, dann findest du es auch, bist du da auch erregt,
ja,
davon?
Ja, ich hatte das bei jemandem, der zwar fernsehnah arbeitet, aber eigentlich eher Programmierer ist, mhm, und wenn der dann bei mir war und dann hat er da so wild reingetippt und ich habe gesehen, der geht da gerade total drin auf und ist total vertieft darin und so, fand ich total sexy.
Ist nicht also, dein Ernst.
Doch, ich glaube, weil ich dann so merke, die haben Leidenschaft, da ist irgendwas so, das ist, die brennen für etwas, weil ganz oft habe ich ja das Thema, dass Männer mich gut finden, weil ich besonders meinungsstark bin oder weil sie sich bei mir dann irgendwie, weiß ich nicht, führen lassen können. Und wenn ich dann sehe, es schlummert doch irgendwas Alpha-mäßiges in ihnen, dann finde ich das sofort Knorke. Ja.
Aber also mich hat das immer sehr genervt, wenn meine Partner so neben mir zum Beispiel so eine Telco hatten oder so ein Zoom-Meeting, dachte ich so, boah, das ist so nervt. Das ist für mich der totale Abturner, wirklich.
Echt? Aber nee, wenn ich dann merke, dass die Meinung meines Partners gefragt ist und der eloquente Antworten gibt, also danach, nach dem Meeting, da kann der dann auch mal kurz eine Pause einlegen. So.
Oh Gott. Oh, du bist wirklich so einfach gestrickt. Deswegen.
Ja, aber das ist doch schön.
Ja, ist doch schön, aber ich meine, es ist ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht.
Was denn?
Ein bisschen eindimensional auf eine
Überhaupt
Art.
Nicht. Ich gebe ja Leuten eine Chance, die sich bei mir total auf mich verlassen, dass sie mir zeigen können, dass sie auf irgendeiner anderen Ebene
wenigstens irgendwas können.
Ja.
Wenn sie mich schon nicht befriedigen können, dann
ja,
zumindest.
Das können sie ja immer alle, aber ich meine im Sinne von so, weiß ich nicht.
Aber so. Gibt es zum Beispiel auch so einen Job, wo du sagst, das turnt dich jetzt total ab? Ich weiß, du hattest ja mal irgendwie was am Laufen mit einem Bestatter, oder? Warst das du? Ich weiß nicht.
Ja, das ist schwierig. Das finde
oder?
Ich sehr schwierig. Das finde ich total schwierig. Also da braucht er mir auch nicht mit Leidenschaft für den Job kommen. Da habe ich Angst vor, wenn er Leidenschaft.
Komm ich mal besuchen in der Arbeit, Verena. Das ist so total schön. Dann kannst du mal sehen, wie ich eine Leiche schminke und wasche. Das ist total toll. Mit Leidenschaft. Richtig mit Leidenschaft.
Nee, das finde ich schwierig. Das finde ich schwierig. Ich muss, also um nochmal auf das einfach gestrickt zu kommen, ich muss irgendwas haben, wofür ich jemanden bewundern kann. Und das kann auch was ganz Kleines sein. Aber dass ich so ein bisschen mich so wie ein Mädchen fühlen kann, was so ein bisschen nach oben schaut. Und man kann trotzdem gleichberechtigt sein, darum geht es überhaupt nicht. Aber ich brauche irgendwas an dem, wo ich mir denke, oh, das ist so toll, wenn der das macht. So.
Und das Gefühl hast du bei einem Kellner? Wow.
Ja.
Okay, geil. Ja. Finde ich super. Finde ich schön. Ja. Ja. Ja, da können sich manche noch eine Scheibe abschneiden.
Von mir, sagen. Ne?
Von dir, ja.
Finde ich auch. Finde ich auch. Ja.
Schön. So. Deswegen, also ich habe ja eine Freundin und die zum Beispiel hatte totales, glaube ich, Thema mit diesen Berufen, weil die wirklich ihre potenziellen Partner wirklich nur nach beruflicher Bildung und Studium aussucht. Also wenn die jetzt einen Typen kennenlernen zum Beispiel und der ist zum Beispiel Turnlehrer, ist schon schwierig für sie. Also weil besser wäre, wenn der Schuldirektor wäre oder
aber geht's da
sowas,
um
oder
die,
am besten im Stadtschulrat sowas.
Aber geht's da um die Kohle, weil ich meine …
Nee, gar nicht. Gar nicht um die Kohle. Mm-mm.
Weil ich meine, es gibt ja auch einfach Privatiers und die haben einfach reich geerbt, ne? Also
nee,
da wäre sie dann
geht's
raus.
Mehr, ich glaube, da geht es mehr um die Augenhöhe.
Aber weißt du, was ich eher glaube? Es geht da um Ehrgeiz und ich finde, ob ich jetzt ein ehrgeiziger Gastronom bin oder ob ich ein ehrgeiziger, weiß ich nicht, Schuldirektor bin oder Arzt oder wie auch immer. Manchmal geht es auch, glaube ich, um den gesellschaftlichen Status, den manche Berufe mit sich bringen. Und das ist,
auch
um ehrlich
wahrscheinlich.
Zu, ja, aber das ist, um ehrlich zu sein, total traurig, weil was bringt mir das? Also werde ich anders, womöglich werde ich anders gesehen, wenn ich sage, ich date einen Juristen, ja, womöglich. Aber wenn dieser Jurist total kacke zu mir ist und irgendwie, weiß ich nicht, ein totaler Workaholic, der nicht eine Sekunde Zeit hat, um mit mir mal ein Vino zu trinken, was bringt mir das dann? Dann habe ich doch lieber jemanden, der für mich da ist, der mit mir Zeit verbringt, der das Leben genießt, ja. Und solange er sich das leisten kann, ist doch alles tutti. Ist mir doch egal, welchen Job der hat.
Sehe ich auch so, ich bin da auch, also ich glaube, es ist, also war mir nie wichtig, was mein Partner beruflich macht. Ich finde das immer so ein bisschen, ja, keine Ahnung, es ist für mich kein Kriterium. Also ich glaube, wenn ich jemanden kennenlernen würde, der jetzt arbeitslos ist, ich glaube, das wäre ein Problem. Also, aber nicht jetzt, weil wegen des Status, sondern eher, weil ich mir halt denke, ist halt schwierig, weil man kann wenig Sachen dann zusammen machen. Und ich würde das wahrscheinlich auch nicht aushalten, wenn der den ganzen Tag zu Hause sitzt und ich komme dann von der Arbeit nach Hause. Das finde ich schwierig.
Das muss man ja auch immer im Kontext sehen. Ist das jetzt, weil er gerade in einer Übergangsphase ist zu einem neuen Job oder ist das, weil er einfach
so
keine Lust hat zu arbeiten?
Richtig.
Ne? Also, ja. Ja gut, okay. Aber, siehst du, hat sich gelohnt, dass wir das Thema mal besprochen haben?
Absolut,
und,
absolut.
Jetzt bin ich gespannt auf dein Geständnis.
Ja, mein Geständnis der Woche ist, ich meine, du wirst es wahrscheinlich wissen, weil du mich schon lange und gut kennst, aber mein Geständnis der Woche ist folgendes. Ich bin, es ist wie eine Sucht, wie ein Tick quasi, das Recherchieren von fremden Menschen. Also zum Beispiel, wenn du mir jetzt von einem Tinder-Date erzählst, dann frage ich dich ja sofort nach dem Vornamen, was der beruflich macht, und dann recherchiere ich manchmal stundenlang, um diesen Menschen zu finden und zu gucken, was macht er wirklich, hat er eine Freundin oder eine Frau, wie ist der sozial irgendwie eingebunden, was hat er für Freunde, wo bewegt er sich, so. Und so ist es auch bei geschäftlichen Kontakten. Wenn irgendein Typ, ein Vertreter mir geschäftlich schreibt, bin ich sofort am Googlen und am Suchen auf Social Media. Wie sieht der aus? Was macht der? Was hat er für gemeinsame Freunde? Das ist wirklich wie so ein Tick von mir irgendwie.
Ja. Und sag mal, Alex Hornt, weißt du noch, als ich mal diesen langjährigen Menschen in meinem Leben hatte, von dem man nichts im Internet gefunden hat? Das ist ja auch dann direkt komisch, ne?
Direkt komisch. Ja. Hat mich auch direkt stutzig gemacht.
Ja.
Ne? Und wie man dann gesehen hat, aus gutem Grund.
Ja. Ja, da war der Alex so weit, dass er einen Detektiv beauftragen wollte. Ja.
So. Ja. Dann habe ich mal gefragt, was Detektive in Berlin so kosten. Dann habe ich die Idee wieder verworfen. Hab mir gedacht so, naja, vielleicht
kommt
sie doch selber drauf.
Sie wird es checken, dafür muss ich jetzt nicht so viel Geld in die Hand nehmen.
Ja. Das ist ein bisschen schade um die Kohle, weil wir kennen ja das Ergebnis. So. Ja, aber das ist mein Geständnis. Ich bin ein bisschen gestört, was das betrifft.
Ja, also für alle, die jetzt in Zukunft dann mich kennenlernen oder den Alex kennenlernen, ihr wisst, ne? Ihr seid
ich habe euch komplett durchleuchtet.
Und
ne?
Der weiß dann auch sofort, wie sieht eure Partnerin aus, was macht die beruflich? Dann macht sofort, eigentlich erstellt er sofort eine Persönlichkeitsanalyse von euch. Und sagt dann, okay, Keller, mit dem können wir uns weiter treffen oder da müssen wir mal aufpassen, ne?
Richtig.
Das schauen
ich
wir uns mal an.
Ich erstelle ein komplettes Profil von euch, ne? Also wie so ein Profiler bin ich dann. Und das ist für mich dann total, so total eine Challenge für mich, dass ich dann so ein Psychogramm erstelle von den Menschen.
Ja, schön. Freut mich. Also natürlich, kannte ich dein Geständnis schon, aber es freut mich jetzt, dass es auch alle anderen miterleben dürfen.
Ja.
Was du da so treibst in deiner Freizeit, ne?
Absolut.
Ich muss tatsächlich sagen, ich bin in Bielefeld, haben wir so eine Burg erklommen und da bin ich, weil es dann geregnet hat, hingefallen. Und ich habe, warum ich ein bisschen abgelenkt.
Weil es da geregnet hat. Also immer wenn du hinfällst, bist du einfach hackenstramm.
Nee,
warst du,
ich war in dem
warst
Fall
du nüchtern?
Aber, in dem Fall war ich nüchtern.
Okay.
Aber ich habe mir so einen Kieselstein in die Hand reingeburnt. Und kriegt ihn jetzt nicht mehr raus. Und das tut unfassbar weh.
Da musst du aber aufpassen, ne? Bist du Tetanus geimpft?
Natürlich, ich bin alles geimpft. Ich arbeite doch immer im Ausland. Ich bin immer geimpft, ja.
Weil da kannst du dir ganz schnell eine Blutvergiftung holen. Dann müssen sie dir den Arm amputieren.
Ja. Aber nee, das sieht nicht nach einer Blutvergiftung aus. Nee.
Aber es wäre auch nicht schlecht, weil dann könnten wir immer am Behindertenparkplatz stehen, wenn du mit mir mitfährst.
Ja, und ich würde mehr Jobs bekommen. Ich habe mich gestern erst kundig gemacht über einen Job. Und da stand dann auch drin, dass ich bevorzugt werde, wenn ich sowas vorzuweisen habe. Aber ja, ich meine, ist es mir jetzt so wichtig, dass ich mir dafür die Hand abhacke? Ne? Ist halt die Frage.
Aber du könntest mir auch behilflich sein, weil ab 24 Mitarbeiter oder ab 25, ich weiß es nicht, braucht man in Österreich, muss man einen Behinderten einstellen. Da könntest du dann bei mir arbeiten. Zumindest
ja, okay. Also es reißen sich tatsächlich dann alle um mich, wenn ich diesen Status habe.
Absolut.
Ne?
Ja.
Toll, das ist ja super. Kann ich mir dann aussuchen, was ich mache? Ja. Mhm. Super. Ja, dann überlege ich mir das nochmal, ne?
Yes. Hast du mitbekommen, dass man in Venedig jetzt Eintritt zahlen muss? Das ist jetzt neu, habe ich heute gelesen.
Wo muss man jetzt ein, um in die Stadt zu kommen, oder
um in
was?
Die Stadt zu kommen, genau. Jeder Tourist, der nach Venedig kommt, muss zuerst sich bei der Touristeninformation anmelden und muss 5 Euro pro Tag bezahlen. Ausnahmen sind nur Leute, die in Venedig arbeiten oder leben und Leute, die schon ein fix gebuchtes Hotel haben. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Tagesausflug machst nach Venedig.
Aber das machen doch die wenigsten. Die meisten haben doch ein Hotel in Venedig, oder?
Ja, ich glaube, es gibt schon viel. Also ich meine, allein diese ganzen, ich weiß nicht, wie das jetzt mit den Kreuzfahrtschiffen ist, aber die, die dürfen ja, glaube ich, gar nicht mehr anlegen oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Oder so Busse, ich glaube, da gibt es schon viele, die in Italien sind und dann so einen Tagesausflug nach Venedig
machen. Aber erhoffen Sie sich dadurch weniger Tourismus oder mehr Einnahmen?
Mehr Einnahmen, denke ich mal. Weil 5 Euro ist ja jetzt nicht viel, aber das hochgerechnet, ne, für den Tourismus.
Aber ich finde es irgendwie nicht cool. Ich meine, das ist eine gesamte Stadt. Also ich meine, stell dir das mal vor, wenn du nach Köln fliegst, musst du erstmal 5 Euro bezahlen, dass du überhaupt die Stadt betreten darfst.
Ich finde es wirklich ein bisschen grotesk und anmaßend, dass du gerade Köln mit Venedig vergleichst. Also, wow. Da kann ich ja sagen, wow. Also für Köln, da musst du eigentlich Geld kriegen und nicht bezahlen. Also wirklich, das ist ja eine Hässlichkeit nicht zu überbieten.
Ach, jetzt hör bitte auf. Also du bist ja so ein großer Köln. Man kommt hier ja auch nicht wegen der Stadt hin, sondern wegen der Menschen. Ja.
So, das
und
ist aber
gibt's
das.
Halt nur hier. Da vielleicht muss man für die Menschen Eintritt bezahlen.
Ach so, ja, das wäre natürlich
oder?
Eine Möglichkeit. Für, das, für den Entertainment-Faktor
für den Entertainment.
Zahlt man in Köln.
Ja.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja. Also tatsächlich wäre ich da ganz offen für. Ne?
Aber Venedig, das ist ja keine so eine, das ist ja so eine surreale Stadt. Das ist ja ein bisschen wie Phantasialand, finde ich. Das ist so eine, eigentlich ne, wenn man da hinkommt, das ist so total surreal.
Es ist auch drüber, ja. Und dann die Gondoliere und so, oh, o sole mio, dies, das, bestes Eis. Nee, ist mir nix mehr. Außerdem stinkt's da im Sommer sowas von extrem, also wirklich.
Kannst du ja ein paar Räucherstäbchen mitnehmen.
Ja, nehme ich ein paar Räucherstäbchen mit, dann ist es besser. Sag mal, Alex, ich muss dir noch was erzählen, aber das hast du wahrscheinlich eh schon mitbekommen. Du weißt ja auch, dass meine Sendung aus Malaysia jetzt endlich gescreent ist, ne?
Wenn du noch einmal Malaysia sagst, kriege ich einen totalen Anfall.
Malaysia.
Und es regt mich auch so dermaßen auf, dass ich kurz davor bin, ja, bei Sat.1 anzurufen und zu sagen, Leute, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Wenn ihr eine Sendung über Indien macht, dann müsst ihr auch India sagen, wenn ihr Malaysia sagt. Es ist einfach eingedeutscht in dem Deutschen. Da kannst du mit jedem Germanisten sprechen. Es heißt Malaysien und nicht Malaysia.
Bei uns nicht.
Ja, weil ihr nicht ganz dicht seid. Ich meine, das ist ja total unlogisch. Sagst du auch India? Ich fliege nach India? Sagst
du ja
nicht.
Da kann ich ja nichts für, dass es in Österreich Malaysien heißt.
Es heißt im ganzen deutschsprachigen Raum Malaysien.
Hast du es gegoogelt?
Sagst du India? Sagst du India?
Darum geht's nicht. Du kannst es nicht mit Indien vergleichen.
Warum nicht? Malaysia, Indien. Malaysia,
nein,
India.
Nein.
Natürlich. Es ist ein asiatisches
dieses
Land.
Thema jetzt wieder haben. Also, du googelst es gleich mal bei uns.
Ich muss es nicht googeln.
Bei uns heißt es Malaysia und nicht Malaysien. Also es ist ja nicht so, als wenn wir irgendwie 1970 leben. So, also, und meine neue Sendung ist gestartet, auf Join zu sehen oder Sat.1. Sie heißt Gestrandet in den Flitterwochen und spielt auf einer Insel in Malaysien. Auf mehreren Inseln. Und Alex, du hast gesagt, du fandest gar nicht so schlecht. Denn die Quoten sagen was anderes, aber ich finde, es ist eigentlich sehr gut gestartet. Wir können noch mehr, wir haben noch Luft nach oben, sage ich mal.
Wir haben noch Luft nach oben. Wir haben ja ganz lange nicht drüber reden dürfen, weil ist ja immer alles top secret, was du machst, aber jetzt können wir es sagen, Gestrandet in den Flitterwochen, neues Sat.1-Format, auch zu sehen bei Join, das du gemacht hast, das war auch die Zeit, als wir sehr selten es geschafft haben, Podcast aufzunehmen, aufgrund der Zeitverschiebung. In Europa, weil in Austria war nämlich eine andere Zeitzone als in Malaysia. Und ich finde das Format eigentlich gut vom Ansatz her. Was mir ein bisschen fehlt, ist quasi die Background-Story der Paare, die da dabei sind. Und man erfährt so wenig. Und, das wollte ich dir auch das letzte Mal sagen, man wird so ein bisschen im Dunkeln gelassen darüber, was die jetzt da erwartet. Also zum Beispiel mit dem Essen. Kommt da jetzt Essen jeden Tag nach? Oder müssen die jetzt mit diesen drei Dosen, die da sind, müssen die da jetzt damit eine Woche auskommen?
Also du hättest gern so ein Shot gehabt von der einsamen Insel, bevor sie da drauf kommen, mit irgendwie den Items, die sie haben und wo man sagt, und hiermit müssen die Paare 2 Wochen.
Richtig, so, genau. Weil man denkt sich so, okay, wenn sie jetzt, weil der eine zum Beispiel bei dem einen Pärchen, da sagt der eine, er will jetzt unbedingt die Dose aufmachen. Dann sagt sie, nee, lass die lieber noch zu, weil wer weiß, wann wir das nächste Essen bekommen. Dann denke ich mir so, ja, würde ich jetzt auch gern wissen. Also
ja, aber wissen die Kandidatinnen ja wirklich nicht am Anfang, ne? Wissen sie
ja, aber dann kommt
nicht
diese Kiste da irgendwie angeschwommen. Man denkt sich, okay, ist da jetzt Essen drin oder wann kommt das nächste Essen, da steht da diese komische Torte, auf der schon 1 Milliarde Ameisen waren und man denkt sich, oh Gott, essen die das jetzt wirklich, die jetzt da irgendwie 3 Stunden in der Sonne gestanden hat. So, also diese Sachen frage ich mich halt als Zuseher.
Ja, finde ich einen guten Ansatz, könnte man, wenn es dann ein nächstes Mal gibt, sagen. Und mit diesen Nahrungsmitteln müssen unsere Kandidaten die ersten Tage
so
überstehen.
Genau.
Punkt aus Ende, damit hast du es eingeordnet.
Richtig. Das ist nur ein Satz und man denkt sich, okay, gut, jetzt wissen wir es, ne?
Ja.
Wie lange sie auskommen müssen.
Wann das nächste Essen kommt, wissen die Kandidatinnen zu diesem Zeitpunkt nicht.
So, richtig.
Ja.
Genau,
okay.
Das fände ich gut.
Gut, haben wir das geklärt. Ihr könnt ja mal reinschauen. Ich bin für Kritik offen, ne? Und dann gucken wir mal, ob es nochmal eine zweite Staffel gibt.
Richtig.
Gut.
Kommen wir zur moralischen Frage der Woche. Und die kommt diese Woche von dir. Und da bin ich schon wieder mal gespannt, wie ein Flitzebogen. Oder wie man bei uns in Österreich sagt, wie ein Gummiringerl.
Eine Frage der Moral, der Moral.
Meine Frage der Moral diese Woche ist folgende. Und zwar, wenn dir ein Bekannter, eine Bekannte von einem neuen Menschen erzählt, einem Lover im Leben und total euphorisch ist, mega, mega euphorisch und du beim Erzählen schon ungefähr 20 Red Flags erkennst, ja, aber die Person, die dir gegenüber ist, ist so euphorisch und so glücklich und irgendwie sagt irgendwie, wie toll alles ist.
Okay, also 90% unseres Freundeskreises, ja?
Ja. Und du siehst aber schon, eieieiei, so du und ich mit unserer Erfahrung würden schon sagen, schwierig, sagt man das in dem Moment, weil das ist ja ein Bekannter, eine Bekannte, ein Freund, eine Freundin, Oder behält man das erstmal für sich in der Hoffnung, dass das vielleicht wirklich gut ausgeht oder dass sich wirklich die Erwartungen oder die Wünsche erfüllen? Einfach, weil man das ja vielleicht auch selber ein bisschen für die Person gegenüber hofft. Also, weil da bin ich immer in einem Zwiespalt. Weil ich habe auch ganz oft Sorge, wenn ich dann sofort raushaue, egal wie gut du das gerade findest, ich finde es gerade total schwierig, dass alle so denken, oh, die Keller ist so eine negative Alte oder so. Weißt du, was ich meine?
Ich finde, man muss das immer, also ich mache das, versuche das immer sehr vorsichtig zu machen, weil man natürlich dann auch Gefahr läuft, dass die Menschen oder die engen Freunde dir das dann einfach nicht mehr erzählen, weil die sich denken, der sagt eh wieder, das ist scheiße.
So, ja,
was ja auch immer so, also in 99% der Fälle so war. Aber ich versuche das immer vorsichtig zu machen und sage nicht direkt, vergiss das, das ist Kacke, sondern ich sage immer, sei einfach ein bisschen vorsichtig, guck dir mal an, guck dir mal das an, guck dir mal das an. Also ich glaube, also ich bin da immer ein bisschen vorsichtiger, weil ich halt dann auch nicht so als der totale Spielverderber rüberkommen mag. Aber am Ende des Tages sage ich jetzt nicht, super geil, toll, ich freue mich für dich, weil ich halt dann also schon irgendwie die Alarmglocken aus der Ferne klingeln höre, weißt du?
Also ich habe jetzt in den letzten Wochen, wenn sowas passiert ist, habe ich immer folgendermaßen reagiert, dass ich gesagt habe, ich freue mich voll für dich, wenn das so ist. Und sag dann immer, für mich tatsächlich wäre das und das viel zu krass oder schon eine Red Flag oder irgendwas. Aber ich möchte jetzt gar nicht da reinreden. Das heißt ja nicht, dass es bei dir genauso sein muss. Irgendwie sowas, ja. Aber damit mache ich mich ja eigentlich schon wieder klein und tue so, als wäre ich irgendwie so die negative, böse Hexe, die sowieso den Trust in alle Männer verloren hat. Aber gut.
Ich finde das eigentlich schlimmer, wenn du das machst. Ja. Weil das ist so subtil, aber doch offensichtlich, weil das ist so ein bisschen von oben herab, finde ich. Es ist so, wie wenn jemand, weißt du, so wie wenn du zu jemandem sagst, also ich würde das nicht anziehen, was du da trägst, aber ey,
dir
wenn du
steht
happy,
das gut.
Wenn du happy damit bist, dann super, ey, cool, ja.
Ja, so. Okay. So habe ich das noch nicht gesehen, tatsächlich. Ja gut, dann muss ich da noch meine Art und Weise, also tatsächlich so oder so ist es aber doch gut, das zumindest ein bisschen anzuteasern, oder? Und das jetzt nicht komplett wegzuspielen und zu sagen,
ja,
hey
das
geil,
meine ich,
mega.
Ja,
okay.
Genau, richtig. Ja. Weil natürlich müsste ich sagen, ey komm, du willst mir gerade, also die Geschichte hörst du dir gerade selber zu. Du bist eine, also wenn es jetzt eine Frau ist, du bist eine im Leben stehende, erfolgreiche, gebildete Frau und erzählst mir gerade eine Geschichte wie eine 12-Jährige und willst jetzt ernsthaft, dass ich sage, geil, ich freue mich für dich. Nee, sorry, das kriegst du von mir nicht. Und das hat 0,0 Zukunft, das könnt ihr jetzt schon sagen. Nur um dann in 2-3 Wochen zu sagen, siehste, ich hab's dir doch gesagt.
Ja, ja.
So war ich früher.
Ich weiß.
Aber dann habe ich gemerkt, das bringt nichts. Weil wenn du in dieser Phase und in diesem Film drin bist, dann kann dir jemand dagegen reden, so viel er will. Weißt du, das ist so wie, wenn du einem Veganer sagst, Fleisch ist geil. Und da sprichst du einfach gegen eine Wand. Und deswegen musst du das halt manchmal, leider Gottes, einfach laufen lassen. Und die Person kommt dann hoffentlich irgendwann selbst drauf.
Du hast ja an mir auch die Zähne ausgebissen und es irgendwann gelassen.
Das hat mich zur Weißglut gebracht.
Ich weiß.
Das war wirklich so ein Wendepunkt, fast ein Wendepunkt in unserer Freundschaft, wo ich gedacht habe, wenn das noch länger so weitergeht, dann, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll mit uns als Freunden, weil ich muss dich einfach nehmen und schütteln oder dich irgendwie, keine Ahnung, wegsperren und dir Videos vorspielen von Männern, die ihre Frauen betrügen. Oder ich habe keine Ahnung. Also das war wirklich hart damals für mich, muss ich sagen.
Ja, aber diese Phase, wir haben es jetzt hinter uns. Es ist jetzt 2,5 Jahre her, seitdem ich geheilt bin. Und ich blühe jeden Tag mehr auf, Alex.
Wie eine Blume. Du bist wirklich wie eine Pfingstrose. Apropos, jetzt kommen bald wieder die Pfingstrosen. Ne? Die Tulpenzeit ist vorbei.
Ja,
die
Gott
Pfingstrosen
sei Dank. Also die
sind
Tulpen
meine Lieblingsblumen. Wenn jemand mir Blumen schenken möchte, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt für Pfingstrosen. Bringt sie gerne vorbei. Ich freue mich darüber.
Und wenn mich jemand richtig zur Weihnacht Weißglut treiben möchte, bringt er mir Tulpen mit.
So ist es bei mir mit Rosen. Ne?
Na gut, lassen wir die Blumenkunde und so. Verabschieden euch in diesem wunderschönen, heute sonnigen Sonntag, ihr süßen Mäuse. Und sagen,
deswegen heißt er ja auch Sonntag.
Ne, wegen der Sonne.
So. Sag mal, das muss ich dich noch fragen. Ist das bei dir auch so? Ich hatte eine deutsche Kollegin und die hat zu Samstag, hat die immer Sonnabend gesagt.
Das sind diese aus dem Osten und so. Ja, ne? Und weil ich glaube, irgendwo anders ja auch noch. Aber im Osten ganz extrem.
Ja, die kommt aus dem Osten.
Und ich verstehe das dann überhaupt nicht. Die haben auch andere Uhrzeiten. 9:45 und so, verstehe ich alles nicht. Da sage ich immer so, könnt ihr es bitte sagen, wie man es richtig sagt? Oder?
Wie man es bei uns im Westen in der zivilisierten Welt sagt?
Da, wo es die Bananen schon immer gab, ja.
Okay, so, na gut, ich arbeite jetzt mal die Hate-Nachrichten ab und freue mich, wenn wir uns wieder hören. Macht es gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal bei Flaschenkinder, der Podcast, ne? Tschüss.
Tschüss.